Der nächste Programmpunkt ist einfach Vortrag und Franzi startet gerade die Präsentation.
So, hallo, ich begrüße mich jetzt mal selber und begrüße Sie. Mein Name ist Birgit Behrensen, ich bin Professorin für Soziologie für die soziale Arbeit, ganz weit im Osten in Cottbus, sozusagen kurz vor Polen. Und ich habe den ganzen Tag mit Neid gehört, auf welch hohem Niveau Sie Dinge einfordern. Und das ist auch richtig, fordern Sie. Und trotzdem gucke ich von Cottbus aus mit Neid, weil wir stehen da tatsächlich noch an einer ganz anderen Stelle, wie Sie mit Blick auf die Wahlergebnisse, die es in unseren Regionen in Brandenburg gibt, ja, vermutlich auch wissen. Bei uns stehen Wahlen, Landtagswahlen im September an und wir haben schon etwas Angst, was dort passiert. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern ich bin eingeladen worden, Ihnen ein paar Ideen zu geben aus soziologischer Perspektive. Ich habe schon mitbekommen, hier sind einige Kollegen und Kolleginnen aus der Soziologie auch da. Ein paar Ideen zu geben zu dem Thema Migration und Erwachsenenbildung. Sie gehen hinterher wieder in Arbeitsgruppen, wo Sie die Themen kleinarbeiten. Mir geht es jetzt, ich dachte mir als Input, Ihnen jetzt lauter Statistiken um diese späte Uhrzeit zu geben, möchte ich Sie gerne einladen, mit mir ein wenig darüber nachzudenken. Die Fragen, die mir gestellt wurden, auf die ich versuche, in einer etwas sozusagen aus einer Vogelperspektive einzugehen, sind: Inwieweit berücksichtigt Erwachsenenbildung in Deutschland die Bedürfnisse von Migrantinnen und Migranten und Geflüchteten? Ich werde mich nicht groß aufhalten mit der Definition von Migration. Das werden Sie schon rauf und runter in verschiedenen Zusammenhängen getan haben. Ich bin gerade unsicher. Ist das Mikrofon zu hören?
Ja.
Was auch an mich gestellt wurde als Frage, wie kann sich Erwachsenenbildung im Interesse von Migrantinnen und Geflüchteten weiterentwickeln? Das scheint mir eine aktuelle Baustelle wirklich zu sein. Und letztendlich auch, was können Migranten-Selbstorganisationen, also Sie, tun, damit es ordentlich und in Ihrem Sinne vorangeht. So, und was ich mir dann überlegt habe, was für uns alle ein spannender Einstieg sein könnte, ist darüber nachzudenken, was ist eigentlich Bildung? Und da können wir sagen, gibt es durchaus unterschiedliche Ideen. Ich habe mir erlaubt, hier zwei Ideen gegeneinander zu stellen. Ich habe mich nicht ganz getraut, das Deutsche und das Europäische so dunkel zu schreiben wie die anderen Farben, weil es ist ein bisschen konstruiert. Humanistische Bildung, das schreibt die deutsche Geschichtsschreibung sich gern auf die Fahnen, dass es ein deutsches Ideal ist, die ganzheitliche Bildung. Die Bildung des Menschen jenseits formaler Abschlüsse. Bildung als Selbstbildung. Die andere Idee, die in die Erwachsenenbildung seit den 60er, 70er Jahren stark hineingekommen ist, ist das lebenslange Lernen und das schreibt sich die Europäische Union gerne auf die Fahnen. Deswegen möchte ich diese beiden Ideen in der gebotenen Kürze gegenüberstellen. Ich hatte hier mein Handy hingelegt, damit ich die Zeit im Blick behalte. Okay. So, kommen wir zunächst zur Bildung als humanistische Vision, als etwas, was den Menschen in seiner Selbstentfaltung prägt. Und ein Vertreter, dem wir dort immer wieder begegnen, ist Wilhelm von Humboldt, der Bruder von Alexander von Humboldt, weil das war der, der die Pflanzen in der ganzen Welt gesammelt hat. Wilhelm von Humboldt, der große pädagogische und philosophische Vertreter, bilde dich selbst und dann wirke auf andere durch das, was du bist. Die Idee dahinter, Bildung findet immer in Gemeinschaft statt, Bildung ist aber auch immer, ich werde das, was in mir ist. Selbstkompetenzen zum Zwecke ihrer selbst. Ich fand es sehr schön heute Morgen, wie die Kollegin, ich glaube, sie ist nicht mehr da, die hier auf dem Sofa saß, sagte, kulturelle Bildung ist ein Luxusthema. Und gleichzeitig müssen wir uns diesen Luxus leisten, wenn wir die Demokratie stärken sollen. Und so denke ich, ist es auch mit der Bildung, die über formale Abschlüsse hinausgeht. Wenn wir Menschen stärken wollen, Bildungswege zu gehen, auch formale Bildungswege, dann knüpft es immer an die Selbstbildung an. Das sagt uns jede psychologische Forschung, wenn es darum geht, wie lernen Kinder. Das sagt uns aber auch der gesunde Menschenverstand, wenn wir daran denken, wie wir als Erwachsene uns freiwillig auf Bildung einlassen oder eben auch nicht. Bin ich vom Tempo her okay? Sonst machen so solche Zeichen. Ich tendiere manchmal dazu, weil ich die Sachen sehr oft sage, darüber zu rennen. Also dann, wenn ich sowas sehe, versuche ich zu reagieren. Bildung als Selbstverwirklichung. Die andere Idee ist Bildung als lebenslanges Lernen. Das ist eine Idee, die ist nicht originär geboren in der EU. Die Europäische Union hat es adaptiert im weiteren Verlauf. In der UNESCO und der OECD wurde bereits Ende der 1960er Jahre darüber debattiert, dass wir uns mit der Entwicklung der Gesellschaft hin zu einer Bildungsgesellschaft damit auseinandersetzen müssen, dass Lernen sozusagen nicht mit Beendigung von Schule und vielleicht noch Ausbildung abgetan ist, sondern dass Bildung etwas ist, was wir immer wieder aktualisieren müssen, weil die Gesellschaft sich ändert. Das war 1960, Sie wissen, in was für einem rasanten Tempo wir mittlerweile uns weiterentwickeln. Ich gucke hier in den Raum, einige von uns sind mein Alter. Sie wissen, als wir zur Schule gingen, hieß es, naja, die Bildung, die ihr mitnehmt, die reicht so 10, 20 Jahre. Mittlerweile reden wir von 5 Jahren in der Hochschule. Nach 5 Jahren ist ihr Wissen veraltert. Deswegen geht es nicht mehr darum, einen spezifischen Wissenskanon zu lernen, sondern eben Kompetenzen, der Menschen dazu befähigt, permanent in diesem Wettlauf der Zeit mitzumachen und die eigenen Kompetenzen immer wieder zu erneuern. Es geht bei der Idee lebenslangen Lernens zum einen um individuelle Selbstbestimmung, auch im Sinne von lebenslanges Lernen, um Mitglied einer mündigen Gesellschaft zu sein, um Mitglied zu sein in demokratischen Prozessen, wie wir sie heute besprechen. Zum anderen geht es beim lebenslangen Lernen aber auch immer darum, am Nabel der Zeit zu bleiben, um im ökonomischen Sinne ein verwertbares Humankapital zu sein, wenn man so will. Die Europäische Union hat sich auf eine Definition geeinigt Anfang der 2000er Jahre, in der lebenslanges Lernen beschrieben wurde in der deutschen Übersetzung als alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikation und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgerschaftlichen, sozialen bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt. Die Europäische Union, auch mit ihren Programmen, von denen sie ja in ihren Migranten-Selbstorganisationen und in ihren Institutionen möglicherweise an der einen oder anderen Stelle ja auch Anträge schreiben, hat immer beides im Kopf. Zum einen, wie können wir Qualifikationen, formale Qualifikationen für den Arbeitsmarkt ausbauen? Wie können wir aber auch Bildungsprozesse in unterschiedlichsten Kontexten anregen, damit eben persönliches, bürgerschaftliches und soziales Engagement sich verstetigt. Wenn wir das genauer betrachten, können wir sagen, in gewisser Weise entsteht hier ein Widerspruch. Einmal Bildung des ganzen Menschen als philosophisches Ideal, die Bildung ihrer selbst willen, absolutes Luxusthema, bürgerliche Grundidee von Bildung und auf der anderen Seite Bildung als neoliberale Selbstoptimierung, bilden Sie sich gefälligst, nutzen Sie Ihre Bildungskompetenzen, bilden Sie sich fort, wenn Sie das nicht tun, sind Sie selber schuld, wenn der Arbeitsmarkt Sie nicht braucht. Böse betrachtet könnten wir sagen, das ist ein Widerspruch, wir können auch sagen, wissenschaftlich betrachtet ist es ein Widerspruch, wir können aber auch sagen, naja, im wirklichen Leben sind Dinge ständig Widersprüche, wir können Brücken bauen. Wir können sagen, einerseits natürlich, es hat immer das Moment, wir leben in einer kapitalistischen Gesellschaft, wo die meisten von uns sozusagen ihr Humankapital auf den Markt tragen, aber andererseits können wir das auch verknüpfen, immer mit der Idee, uns zu bilden als Menschen und mündige Individuen zu sein, weiter zu sein und das auch auszubauen und dazu fordern, dass wir es auch das, was wir sind, auch sein dürfen. Die zweite Annäherung, die ich unternommen hatte, als mir diese Fragen gestellt wurde, war einmal darüber nachzudenken, worin bilden Sie, nicht warum, das das ist klar. Zum einen, weil Bildung an sich ein Grundbedürfnis ist, sich zu bilden, zu explorieren, könnten wir psychologisch sagen, tun Menschen vom ersten Lebenstag an. Und wenn man es ihnen nicht abgewöhnt, dann tun sie es bis zu ihrem Lebensende. Aber worin bilden sich heute Erwachsene? Da können wir diese Liste, die ich hier mal zusammengestellt habe, finden wir in unterschiedlichsten Statistiken immer wieder. Und Sie können mal überlegen, was meinen Sie, wenn wir so die Stunden zählen? Ich habe da gleich eine Statistik aus der Volkshochschule, also nur ein exemplarischer Markt für Erwachsenenbildung. Wenn wir die Stunden zählen, mit der Menschen sich am meisten beschäftigen, welches dieser Themen, meinen Sie, taucht da auf? Schätzungen? Sprachen höre ich. Was höre ich noch? Höre ich noch was?
Medien.
Gibt es noch was?
Gesundheit.
Yes, Gesundheit. Gesundheit ist im Moment der Renner, der blaue Balken hier. Volkshochschulen machen sich die Mühe, regelmäßig jährlich auszuzählen, welche Veranstaltungen am meisten besucht werden und das eben umgerechnet an Stunden auch. Und das ist wirklich der Ausreißer nach oben, ist das Thema Gesundheit. Ist auch kein Wunder, wir sind eine alternde Gesellschaft. Und so, dass es immer mehr Themen gibt, weil wir auch wir Alternden sind ja an der Selbstoptimierung dran, also bilden wir uns gesundheitlich, um immer noch mit den Jungen mithalten zu können. Das war jetzt eine freie Interpretation, die habe ich nicht gelesen. Dann ist es ganz interessant, es gibt noch ein paar, wenn wir auf die Bundesländerebene schauen, die Sie hier sehen, noch ein paar kleine Ausreißer. Der grüne Balken ganz am Ende rechts ist die Grundbildung, Schulabschlüsse. Die unterschiedlichen Ausprägungen liegen daran, weil die Bundesländer es unterschiedlich geregelt haben, wo denn Schulabschlüsse gemacht werden. Und wir haben hier nur eine Statistik der Volkshochschulen. Wenn wir jetzt auf die Ebene schauen, wie ist es denn mit Menschen, die im weitesten Sinne Migrationshintergrund haben, dann können wir sagen, da gibt es eine kleinere Erhebung, die ich gefunden habe. Menschen mit Migrationshintergrund definiert, so wie das Statistische Bundesamt es definiert, im Sinne von selbst eingewandert oder eins der Elternteile eingewandert oder kein deutscher Pass, dann können wir zunächst rein statistisch sagen, seltenere Teilnahme von Menschen mit Migrationshintergrund an Weiterbildung. Ich löse das gleich auf, Sie müssen jetzt nicht gehen. Im Vergleich, geringere Steigerungsquote, das fand ich einen sehr interessanten Befund, bei allgemeinen Weiterbildungen. Wenn wir vergleichen, 2007 und 2012, dann können wir sagen, bei Migrantinnen im Sinne von nicht nur Migrationshintergrund, sondern selber eingewandert, haben wir von 2007 bis 2012 gleichbleibend etwa 33-34% einer telefonischen statistischen Umfrage nach, die Weiterbildungen besucht haben. Bei Deutschen ohne Migrationshintergrund haben wir eine deutliche Steigerung, die schon bei einem höheren Niveau anfing, von 46% auf 52%. Bei der betrieblichen Weiterbildung lässt sich das auf niedrigere Zahlenebene genauso abbilden. Ausländerinnen, also ohne deutschen Pass, 17%, Deutsche mit Migrationshintergrund 22%, Deutsche ohne Migrationshintergrund 38%. Aber Weiterbildungen von Migrantinnen und Migranten sind oft umfänglicher. Das heißt, mit dem ersten Blick täuschen die Zahlen. Wir haben einen Durchschnitt bei Menschen, die in die Kategorie, nach dieser statistischen Formulierung, in die Kategorie Migrantinnen gehören, von durchschnittlich 46 Stunden und Nicht-Migrantinnen als 48 Stunden. Mit anderen Worten...
38.
Danke. Mit an 38 Stunden bei denen ohne Migrationshintergrund und bei Migrantinnen 46 Stunden. Mit anderen Worten, die Unterschiede lassen sich auch dadurch erklären, dass andere Formate besucht werden. Also nicht das Interesse an Weiterbildung ist geringer, nicht der Zugang an Weiterbildung ist geringer, sondern das, was letztendlich an Formaten besucht wird. Wenn wir auf die Ebene schauen, Bildungsaspiration, also der Wunsch, sich zu bilden, dann können wir ganz eindeutig sagen, dass es zusammengefasst ohne Zahlen aus großen statistischen Datenmengen für diejenigen, die es interessiert, erhoben errechnet vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge nach den sogenannten SOAT-Befragungen, also nach den deutschen Befragungen, die regelmäßig gemacht werden, quer durch Deutschland. Und da lässt sich eindeutig der Schluss ziehen, die Mehrheit von Menschen mit Migrationshintergrund und Migrantinnen und Menschen mit ausländischem Pass haben ein Interesse an formalen Abschlüssen. Das Interesse ist eindeutig da und Ihre Frage ist ja nun, wie kriegt man den Markt dazu? Eine Baustelle, das ist immer wieder interessant, ist tatsächlich die Sprachbildung. Es war ja auch vorhin eine Vermutung, ist Sprache eine der Baustellen, die viel genommen wird. Wenn wir in die Literatur schauen, der Erwachsenenbildung, dort finden sich schnell Aufsätze, die sagen, naja, die geringere Teilhabe am Bildungsmarkt, am Weiterbildungsmarkt auch, liegt an den geringeren Deutschkenntnissen. Ihre Reaktion sofort war, nee, kann nicht sein, weil dort in der Weiterbildung finden ja auch Sprachkurse statt. Soziologisch betrachtet können wir sagen, damit werden Sie sich ja auch gleich in den Kursen, in dem nächsten Format auseinandersetzen, dass einerseits für bestimmte Formate der Weiterbildung Deutschkenntnisse vorausgesetzt werden, aber andererseits Weiterbildungen auch Chancen sind, eben genau das zu tun. Und interessant ist das, oder was heißt interessant, also schon bitter finde ich, dass in den letzten Jahren in Deutschland, ich habe den Eindruck, so in der Nachbearbeitung der Zuwanderung von 2015, wir tatsächlich immer stärker, so ist es meine Wahrnehmung sozusagen aus dem Elfenbeinturm der Hochschule, immer stärker damit zu tun haben, dass deutsche Sprache als Grundvoraussetzung gesetzt wird für das, was Sie hier zu Recht kritisiert haben, als überkommenen Begriff, als Grundvoraussetzung für Integration. Und dass es gleichzeitig, und das erlebe ich zum Beispiel in Cottbus ganz stark, gleichzeitig als Argumentation genutzt wird, Menschen auszugrenzen. Nach dem Motto, die müssen Deutsch lernen, damit sie überhaupt teilhaben können. Ich bin sehr, sehr froh, wenn ich in das Programm schaue, welche Workshops Sie gleich haben, dass es dort eben auch darum geht, wie ist es denn mit Menschen, die in der Schriftsprache Bildungsbedarf haben. Deutsche Sprache und Inklusionsdynamiken, da haben wir eine lange, lange Geschichte und ich möchte auf zwei Aspekte ganz kurz hinweisen, nämlich einmal das Konstrukt der einsprachigen Gesellschaft. Sie und ich, wir dachten wahrscheinlich alle, das hätten wir langsam hinter uns, aber gleichwohl habe ich den Eindruck, Sie können mir da, ich bin gespannt, wie Sie das wahrnehmen, ob Sie mir da widersprechen, habe ich den Eindruck, dass wir eine Renaissance erleben in der Nacharbeit von der Zuwanderung 2015, dass es wieder stärker in Diskurse hineinkommt. Ich lese es stärker in Zeitungen, ich lese es aber auch stärker in Aufsätzen von Kollegen und Kolleginnen. Diese Zugangsvoraussetzung zur gesellschaftlichen Teilhabe durch deutsche Sprachkenntnisse. Ich bin in der vergangenen Woche von einem Redakteur der Taz interviewt worden, der fragte, Mensch, was ist denn so die Utopie, wenn wir denn, wie würden Sie sich die Utopie vorstellen, wie würden Sie sich eine Gesellschaft vorstellen, wie sollte die Sprache aussehen, wenn Sie jetzt Königin von Deutschland wären. Und mir fiel sofort ein Ngugi wa Thiong'o ein, einer meiner Lieblingsschriftsteller, auch ein gebürtiger Kenianer, Literaturwissenschaftler, der sagte, wir brauchen eine gemeinsame Sprache, die sich ohne Gewalt durchgesetzt hat auf der Welt, die nicht mit Imperialismus oder Kolonialismus ihren Siegeszug angetreten hat. Also Englisch, Französisch, Deutsch sind schon mal raus. Er hat Swahili vorgeschlagen, was ich sehr charmant fand, ich kann zumindest 5 Wörter, und sagte, der Vorteil von Swahili als gemeinsame Verkehrssprache, es hat sich auf ganz pragmatischer Ebene in Ostafrika ausgebreitet und er sagte, und dieser Punkt ist mir wichtig, und wir brauchen eine Wertschätzung und Anerkennung von Sprachmittlungen. Da ist in Hannover in den letzten Jahren unglaublich viel passiert, in Niedersachsen insgesamt. Ich hatte das Privileg, in den 2000er Jahren die Sprach- und Kulturmittlung in Osnabrück evaluieren zu dürfen und habe mitbekommen, wie langsam sich das Feld entwickelt hat. Wir haben angefangen, erstmal einen Boden zu bereiten und im medizinischen Bereich Leuten bewusst zu machen, Mensch, ihr entlastet euch, wenn ihr da ein paar Euro reinsteckt. Mittlerweile ist das Programm institutionalisiert. Sie haben in Hannover eine Reihe von Programmen, die für Sprachmittlung sorgen. Selbst in, da, wo ich jetzt bin, kommt es an. Auch da haben wir mittlerweile Sprachmittlerprogramme. Aber nochmal zurück zu Ngugi wa Thiong'o. Einerseits müssen wir uns bewusst sein, setzen Sprachen sich mit Gewalt durch oder nicht. Er schlägt Swahili vor. Ich habe gesagt, wir könnten ja auch mal über Gebärdensprache nachdenken. Habe ich nicht mit ihm persönlich, ich habe es dann zu dem Autor, zu dem Journalisten. Und wir brauchen eine Anerkennung und Wertschätzung von Sprachmittlung, weil wir sind keine einsprachige Gesellschaft, wir werden es nie sein und wir sind alle aus unterschiedlichen Gründen nur unterschiedlich schnell in der Lage, eine Sprache zu sprechen. Und es kann nicht sein, dass eine Gesellschaft all das, was an Kompetenzen da ist und was eine Sprachmittlung braucht, darauf freiwillig verzichtet, zugunsten einer Dominanz derjenigen, die eine Sprache besonders gut können. Und damit zusammenhängt eins meiner anderen Lieblingsthemen, ganz kurz der Audismus. Audismus ist ein Begriff, der aus der gehörlosen Community kommt, zur Kritik der Dominanz und Arroganz der hörenden Gesellschaft gegenüber der nicht hörenden Gesellschaft, denen aufgrund dieser Arroganz unterstellt wird, sie seien nicht sprachfähig, sie seien nicht in der Lage, Gesellschaft zu gestalten, sie seien, um es ganz böse auszudrücken, dümmer als der Rest. Dieser Begriff, denke ich, da lässt sich eine Brücke schlagen, wenn wir Audismus ernst nehmen oder die Kritik der gehörlosen Community am Audismus ernst nehmen, dann können wir auch daraus lernen, wie kann Gesellschaft gestaltet werden, die sich eben davon verabschiedet, dass alle Menschen die gleiche Sprache sprechen. Zur fünften Annäherung. Ich habe jetzt immer auf die Uhr geguckt, aber ich habe vergessen, bis wann ich habe. Ich habe noch. Die letzte Frage auf der Folie am Anfang war ja, was können nun MSOs, was können Migranten-Selbstorganisationen tun, um Wege zu stärken, dass der Weiterbildungsmarkt die Bedürfnisse und Interessen, berechtigten und vernachlässigten Interessen von Migranten und Migrantinnen, egal ob sie selbst eingewandert sind, egal ob sie Bildung nachholen, die ernst zu nehmen. Und ich finde es immer wieder schön und war auch sehr froh, als ich eben die Zusammenschau da saß, einmal zu schauen, was ist eigentlich Integration aus partizipativ-theoretischer Ebene. Und Sie sehen hier eine Stufenleiter, die Sie so in vielen Zusammenhängen, wenn Sie Partizipation in Suchmaschinen eingeben, finden und in Ihrer eigenen Arbeit ja auch kennen. Die Stufen der Partizipation, die Stufen der Teilhabe und des Machtzugangs. Ganz unten ist tatsächlich als Minimum, nicht zu vernachlässigen, also nicht unten im Sinne von vernachlässigbar, sondern Minimum ist Information. Und da habe ich heute Morgen ja auch schon, haben wir alle schon gehört, wie schwierig es manchmal ist, dass Information tatsächlich da ankommt, wo sie gehört werden soll. Und Information ist eine Bringschuld derer, die informieren. Nicht eine Einigung, und da fand ich den Begriff Osmose sehr schön, es ist immer eine, und sie sucht nach einem Begriff, der nicht biologisch ist, ich würde sagen Dialektik. Es ist ein dialektischer Prozess, wir brauchen eine Bringschuld derer, die informieren, und wir brauchen welche, die bereit sind, diese Informationen auch zu hören. Der nächste Schritt ist die Anhörung, nämlich, so wie Sie es auch vorhin gesagt haben, dass überhaupt Interessen derer gehört werden, die bisher ausgeschlossen werden. Und so gehen die in der Stufen dann weiter und ganz oben sehen Sie die Selbstorganisation, die tatsächlich eine andere Möglichkeit hat, Macht in modernen Gesellschaften auszuüben. Und da bin ich sehr, sehr froh, oder was heißt froh, ich bin neidisch, aus einer Cottbuser Perspektive neidisch darauf, wie viele Migranten-Selbstorganisationen Sie hier haben. In Cottbus ist das alles sehr überschaubar, aber ich werde mit ganz vielen Ideen zurückgehen und von Hannover lernen, wird in Cottbus, denke ich, viel bringen. So, ich komme jetzt schon zu meiner letzten Folie und bin gespannt auf Ihre Assoziationen, Kritiken, Fragen, das, was Ihnen im Kopf rumgeht. Was kann nun Migranten-Selbstorganisationen tun im Kontext der Erwachsenenbildung? Und mir sind da sofort drei Ebenen eingefallen, nämlich einmal das Empowerment, die Bemächtigung derer, die Bildungsbedarfe haben, egal ob formaler oder informeller Art, also egal ob es um kulturelle Bildung geht, im Sinne von sich selbst stärken, oder ob es um darum geht, wie komme ich denn an die nächste Stufe eines formalen Abschlusses, dort stärkend einzuwirken, ist eine wichtige Rolle, die Migranten-Selbstorganisationen einnehmen können, weil sie sind diejenigen, die gut vernetzt sind. Sie sind diejenigen, die Kontakte haben, sie sind diejenigen, die die Wege kennen. Die andere Ebene, es hängt wieder alles mit allem zusammen, ist die Interessensvertretung. Dass Sie entsprechend dadurch, dass Sie sozusagen der Filter sind dessen, was Menschen für Bedürfnisse haben, diese Interessen auch vertreten können, genau wie Sie es ja bereits beim Integrationsplan tun. Und die dritte Seite ist das Mentoring. Und da möchte ich noch kurz zu ausholen. Ich habe vor einigen Jahren mit mehreren Kolleginnen eine Studie gemacht zu beruflich und bildungserfolgreichen Migrantinnen. Und was wir herausbekommen haben, war, dass es oftmals eine einzige Person im Leben war, die entscheidenden Einfluss darüber hatte, ob jemand bildungserfolgreich war oder nicht. Diese eine Person, die gestärkt hat, die gesagt hat, versuch mal diesen Weg, die gesagt hat, hinfallen, aufstehen, durchschütteln, weitermachen, und die gesagt hat, ich traue es dir zu. Also Mentoring mit all diesen Ebenen brauchte, so haben wir festgestellt, häufig diese eine einzige Person. Es ist wunderbar, wenn es mehr Personen gibt, aber diese eine Person braucht es. Die kann im persönlichen Nahfeld sein, die kann in der Nachbarschaft sein, es waren Lehrer, Pfarrer, Imame, es waren Lehrerin hatte ich schon, es waren Menschen, die in Programmen arbeiteten, es waren unterschiedlichste Akteure, und es war ganz häufig verbunden damit auch das Netzwerk der Community, das gestärkt hat, und da denke ich, ist wirklich eine wichtige Rolle im Verbund von allen dreien, was Migranten-Selbstorganisationen aus meiner Elfenbeinturm-deutschen Perspektive tun kann, und ich bin gespannt auf Ihre Kommentare dazu und Ihre Gedanken.
Vielen herzlichen Dank für diesen sehr interessanten Beitrag. Ich bin sicher, die Fragen warten bei Ihnen auch nur auf die Gelegenheit gestellt werden. Und als die erste ist schon da, so meine eigene stelle ich einfach zurück.
Ja, also ich habe eigentlich eher einen Kommentar oder einen Gedanke. Also was mir sofort eingefallen ist, bei dem Punkt Wunsch nach Erreichung von höheren Abschlüssen und dann die Wirklichkeit. Mhm. Ich sehe das ganz viel in meiner Beratung. Also wenn ich zum Beispiel Frauen berate, das ist halt immer oft bei Frauen so, dass sie mir in der Beratung sagen, ja, unbedingt, ich habe vor, das und das und das zu machen. Oft sind die Männer sogar auf der Seite und sagen, ja, super, mach das. Aber der nächste Schritt, was das bedeutet auch, dass der Mann zu Hause mit anpacken muss, dass die Frau zu Hause nicht mehr jeden Tag kochen kann und sowas. Da fehlt es dann auch. Also da ist dann so auf einmal, dass dann auf der Rückhalt innerhalb der Familie dann auf einmal bröckelt und dann doch gesagt wird, Mensch, du kannst damals doch besser, als du jeden Tag zu Hause warst, jeden Tag gekocht hast, geputzt hast, lass es doch lieber. Und da finde ich, müssen wir mit, also als Migranten-Selbstorganisation schauen, wie wir schaffen, das fällt Thema Empowerment auf, dass diese Strukturen so ein bisschen vielleicht zu durchbrechen, wie schaffen wir es, Familien zusammenzubringen. Da, ich habe auch keine Lösung dafür, aber ich finde, dass wir das auch nicht aus den Augen verlieren dürfen.
Ja, ich würde da gerne kurz ergänzen, was eine Kollegin von mir, die jetzt bei uns an der Hochschule forscht und vorher lange im Bereich Beratung rumänischer Familien gearbeitet hat, die sagte, sie erlebt bei den rumänischen Familien, ist es nicht hier, ist es in einer anderen Stadt, viele Familien, die so organisiert sind, dass die Frau zu Hause ist und die Männer alles regeln. Und sie hat angesetzt, Mensch, Männer, macht euch das Leben leichter, wenn ihr eure Frauen unterstützt. In kurzer Zeit berechnet sich das. Also Win-Win.
Annette?
Ich habe zum Thema Sprachmittel. meine Sprachmittlung der Communities in die deutsche Gesellschaft?
Ich meine,
das ist halt, wo ich sehe, es gibt Möglichkeiten, dass Menschen dann auch in die Gesellschaft eine gewisse Anerkennung bekommen. Aber leider Gottes ist die einzige akademische Anerkennung, die die Migranten bekommen, einen Sprachkurs lernen zu dürfen. Und das ist einfach zu wenig.
Ja. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie da ansprechen, nämlich, dass Anerkennung, wenn ich zurückdenke an unser Programm, das wir in Osnabrück gemacht hatten zur Entwicklung Sprach- und Kulturmittlung, das war am Anfang bezahlt durch die EU, dadurch konnten wir es kostenlos anbieten. Es war ganz klar, an irgendeinem Punkt muss deutlich werden, in dieser Gesellschaft muss so etwas bezahlt werden. Es ist wunderbar, wenn Frauen immer wieder, oder gerade Frauen, auch Männer, anerkannt werden für die, und gerade auch Sprachmittlung aus der Migranten-Community immer wieder gesagt wird, wie toll das ist, dass sie das tun. Aber in dieser Gesellschaft irgendwann muss klar sein, das ist Arbeit und Arbeit muss bezahlt werden.
Ich finde, das ist zu wenig.
Ja.
Wir werden nur anerkannt, wenn wir einen Sprachkurs geben können, aber die haben gar andere fachliche Kompetenzen. Werden nicht anerkannt durch Exklusionsmechanismen. Das meine ich damit.
Ah, okay, das war
das. Genau. Dass die Gesellschaft einfach akzeptieren muss, dass man auch mit einer defekten Sprache auch Fachkenntnisse vermitteln kann.
Ja. Okay, ich hoffe, dass es möglicherweise, das ist bei mir so selbstverständlich, dass ich es gar nicht mehr ausgesprochen hatte. Das war der Punkt, den ich meinte mit dieser Illusion einer einsprachigen Gesellschaft. Ich möchte das gerne noch ganz kurz auf alle Fälle stärken, dass niemand von uns eine perfekte Sprache spricht und dass es darum ja auch nicht geht, sondern Sprache ist ein Kommunikationsmittel und es geht darum, einander zu verstehen und nicht Schriftdeutsch zu sprechen. Und da hat unsere Gesellschaft noch einen lang, langen Weg vor sich. Vielen Dank für den Hinweis, dass ich das nicht ausgesprochen hatte.
Ja, letzte Frage, Frau Behmes. Ja.
Ich wollte dann auch das ergänzen, wir erleben in unserer alltäglichen Arbeit, dass die anderen Sprachen nicht aufgewertet werden, sondern eher abgesprochen werden. Wir hören sehr oft auch in den Projekten, zum Beispiel Menschen mit Migrationsgeschichte haben wenig Sprachkenntnisse. Das ist völlig falsch. Also eigentlich haben sie wenig Deutschkenntnisse, aber keine Sprachkenntnisse. Allein an diese Begrifflichkeiten stellen wir fest, dass die Herkunftssprachen, wenn es nicht Englisch oder Französisch sind, einfach abgewertet werden.
In diesem Zusammenhang darf ich auch kurz ergänzen, dass gerade das macht deutlich, wie wichtig auch mehr die Förderung von Mehrsprachigkeit sein kann. Denn gerade auf dem Gebiet von Schulen, in der Erziehung und Ausbildung dürfte für uns alle ein Vorteil sein, dass wenn das Kind Probleme hat an der Schule, dann ist es egal, ob er die Mathematikaufgabe erst dann verstanden hat, ob man nachdem man ihm das in der arabischen Sprache oder in der chinesischen Sprache oder in der Swahili erklärt hat. Hauptsache, er hat das dann verstanden und dann seine Schulleistung dann verbessert. Aber wenn man sagt, okay, es spricht kein Deutsch, also er kommt nicht weiter, das schult eine ganz gefährliche Assoziierung.
Es gibt weitere Meldungen dazu, aber ich möchte noch kurz ergänzen, die Dominanz der Sprachen, die müssen wir, ich denke, vorhin wurde gesagt, wir brauchen interkulturelle Bildung und dann hatten Sie gesagt, auch religiöse Bildung und was wir brauchen, ist eine Auseinandersetzung damit, wie selbstverständlich in unserer Gesellschaft wir sozusagen die gewalthafte Durchsetzung von Sprache inkorporiert, also in uns aufgenommen haben, wie selbstverständlich das für viele der Angehörige der Dominanzkultur, der deutschen Herkunft ist, Deutschklasse. Wenn jemand deutsch-englisch groß wird, was für ein Held. Aber wenn wir dann fragen in der Migranten-Community und dann erfahren 3, 4, 5 Sprachen, dann das ist faszinierend, wie viele Deutsche dann weghören. Und da müssen wir ran. Wir Deutschen auch. Aber es waren hier noch Meldungen.
Weitere Meldungen? Ja, Sie haben das Wort.
Ja, ich wollte mal wieder ein bisschen oldschool-mäßig eine Gegenthese vertreten. Also im Prinzip kann ich mich nämlich erinnern, dass wir in den 90er Jahren zum Teil, gerade wenn es um das Thema Integration ging, vertreten haben, nein, die müssen eigentlich nicht Deutsch sprechen. Da haben wir gesagt, ja, die haben ja ihre eigene Sprache etc. pp. Mittlerweile ist allerdings bei den meisten angekommen, dass es schon Sinn macht, in einer Einwanderungsgesellschaft dass man die Sprache spricht. Ich finde das auch, ich finde es eigentlich auch gut, wenn man sie einigermaßen korrekt sprechen kann, wenn man was vermitteln will. Weil eins wollen wir auch mal sagen, manchmal ist es auch schwer zu verstehen, wenn es nicht richtig gesprochen wird. Und auch, was ich oft mache in meiner beruflichen Praxis, wenn wir mit Dolmetschern arbeiten oder mit Übersetzern oder mit muttersprachlicher Beratung, dann heißt das trotzdem, dass das natürlich immer alles länger dauert. Mhm. Also, im Moment ist diese Gesellschaft sicherlich einsprachig. Da würde ich noch folgen. Wenn man sozusagen mehrere Amtssprachen hätte, fände ich das gut, um das mal so auszudrücken. Und ich finde es auch wichtig, und habe das persönlich immer getan, die Sprachkompetenzen der Leute zu sehen und anzuerkennen. Aber ich finde es schon auch richtig, dass man, wenn man eingewandert ist, hier auch die Sprache sprechen kann, und zwar so sprechen kann, dass man auch verstanden wird. Man kann da über Dominanzkultur streiten, aber ich muss auch mal ehrlich sagen, das ist fast in jedem Land so. Und insofern, wenn ich in ein anderes Land gehe, dann ist es in der Regel auch besser, wenn ich die Sprache spreche. Das will ich dann
sagen. Direkt zu oder möchte jemand direkt zu? Sonst würde ich.
Sie können gerne
bestimmt streiten.
Ja, streiten ist ja gut. Tun wir so selten in unserer Gesellschaft. Entweder wir kloppen uns oder wir harmonisieren. Also von daher ein schöner akademischer Streit, was ich dem entgegenhalten möchte. Ja, auch da würde ich wieder sagen, sowohl als auch. Also das war jetzt keine Rede im Sinne von, vergessen Sie die Sprachförderprogramme, in Gottes Namen nein. Aber wir müssen uns bewusst machen, und das wissen Sie alle aus Ihrer Praxis, dass aus verschiedenen Gründen nicht alle Menschen in der Lage sind und auch nicht gleich schnell in der Lage sind, Deutsch oder wie auch immer, Deutsch schriftlich, Deutsch mündlich zu lernen. Wir hatten in Brandenburg im vergangenen Jahr ein wunderschönes Programm, Geflüchtete in den Lehrerberuf, aufgelegt von der Universität Potsdam. Die haben sich, die hatten das Glück, wenn ich es humankapitalistisch sagen möchte, das Glück, die Geflüchteten zu bekommen, die unglaublich schnell auf dem C1-Niveau waren, und haben diese Menschen, und es sei jedem von denen gegönnt, sehr schnell, also Menschen, die in ihrem Herkunftsland Lehrer, Lehrerinnen waren, sehr schnell in den Lehrerberuf weiterbilden können. Wunderbar. Aber wir hatten dabei auch Menschen, die konnten dieses Tempo nicht halten, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann sagte eine Kollegin aus Cottbus zu mir, naja, die Flucht kann ja auch dazu führen, dass man einfach nicht so schnell in der Lage ist zu lernen, weil man Dinge verarbeiten muss oder möglicherweise auch Dinge einfach über die Jahre blockiert sind. Und dann ist die Frage, was folgt daraus, wenn jemand nicht so schnell Deutsch lernt? Und was ich beobachte in der Nachbearbeitung von 2015 ist, dass zunehmend, also wir hatten so einen Hype, wenn Sie die Medien, erinnern Sie sich, 2015 wurde gefeiert, wer gut in der Bildung mitkam. Es gab Artikel, wie toll Kinder in der Schule vorankommen, auch unsere Lehrer, Lehrerinnen da aus dem Potsdamer Programm wurden gefeiert. Alles wunderbar, aber was bedeutet das für diejenigen, die nicht mitkommen? Und dann ist die Frage, wie reagieren wir darauf? Sagen wir, okay, es gibt unterschiedlichste Gründe, nicht schnell zu lernen. Und dem gegenüber müssen wir einen großen Respekt ausdrücken, oder bedeutet es, und das beobachte ich auch da, wo ich jetzt bin, sehr häufig, dass es dann nämlich dann ein sehr kurzer Schluss ist von, die können nicht, die wollen nicht. Und das meinen Sie nicht, dessen bin ich mir bewusst. Genau, aber genau, das wollte ich nochmal in der
Breite. Nein, wir machen das ja auch praktisch, und dementsprechend, da haben wir ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten.
Ja. Okay. Ich möchte nochmal das ergänzen, was Petra sagt.
Das und, bin ich.
Ne? Und zwar, es ist natürlich auch so, dass Sie oft den Anspruch haben, auch das lernen zu wollen, aber durchaus durch Ihre Fluchtgeschichte auch gehindert daran sind. Gleichzeitig stehen Sie auch unter dem Druck, zu sagen, ne, 3+2, wir wollen hier bleiben. Ne? Dann gibt es also eine Ablehnung des Asylantrags, ne, das setzt ihn nochmal zusätzlich unter Druck. Ne, und da bewegen sie sich auch in so einem Teufelskreis. Ne, aber absprechen, dass sie hier leben wollen, dass sie hier auch ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten wollen, das kann man auf keinen Fall.
Da vorne
war der.
Ja, eine Wortmeldung hier vorne.
Ja. Das zweifelt ja Asra.
Also, Ich werde zuerst müssen wir darüber reden, welchen Anteil überhaupt bei der Kommunikation die Sprache spielt, welche Rolle spielt. Zweitens, gerade wenn wir auf EU-Ebene diskutieren, wir haben mit dieser Vielfalt der Sprachen zu tun und langsam, diese sagen wir, Bewegung der Kulturen, Sprachkulturen in der Stadt. Und die Frage ist das irgendwie, wie sensibel wir mit wenigen Wissen, sprachliche Wissen von anderen Menschen irgendwie umgehen. Darum geht nicht, dass wir für diese gemeinsame Kommunikation, wir irgendwie eine Kommunikationssprache, hier zum Beispiel Deutschsprache. Die Frage ist, wie gehen wir mit anderen Leuten, die wenig Deutsch sprechen? Wie findet diese sagen wir, Gemeinsamkeit, welche weitere Gemeinsamkeiten gibt es? Nur sich beziehen auf die Sprache und sagen, diese Element Sprache ist die einzige und allein bei der Integration, das haben wir das Problem, die wir seit Jahren darüber hier diskutieren.
Vielleicht ergänzend dazu, betrachtet man den ganzen sogenannten Integrationsprozess seit der Zeit der Anwerbung von Gastarbeitern bis heute, was wurde den Menschen früher gesagt? Ja, sie beherrschen die Sprache. Lernen sie die Sprache richtig und dann sehen wir weiter. Mhm. Mittlerweile gibt es Generationen, die hier geboren sind, bei denen man, was die Sprache angeht, nicht zu beanstanden hätte, aber trotzdem findet man dann den besten Ausschlussgrund, weswegen sie immer noch nicht dazu gehören. Ich glaube, in diesem Punkt müssen alle selbstkritisch rangehen und Sprache nicht einfach als Ausschlussgrund, als K.O.-Kriterium so zu missbrauchen. Ja, in Auswahlgremien, wo es darum ging, jemanden für eine bestimmte Aufgabe auszuwählen, nämlich den oder den oder die, waren wir mit der Frage konfrontiert, technisch die Person dafür besten qualifiziert. Sprachlich muss man die Person nachqualifizieren. Und das ausschlaggebende Argument war, damals zu sagen, aus meinem Mund, was ist denn? Auch die Chinesen sprechen kein Deutsch, aber sie fliegen so weit in die Welt ab und zurück. Stimmt. Also, und wenn dieser Mensch in der Lage ist, bestimmte Aufgaben zu lösen, man kann diese Person später auch sprachlich weiter qualifizieren. Dieser Mensch arbeitet heute bei Airbus als Bereichsleiter. Ja, eine Mikrofon. Ja, Mikrofon.
Ja, gleich. Genau.
Ich wollte ganz kurz an dieser Stelle, weil es sind ja viele Probleme genannt worden und die Problematik dazu, aber ich habe, entweder habe ich überhört oder ist es tatsächlich so, dass es keine Lösungseinsätze oder Vorschläge oder Überlegungen in der Richtung gemacht worden, weil in dem Verlauf bis jetzt war das immer mit irgendwelchen Lösungen, Vorschlägen und so. Und ich denke, bei der Sprache, wenn man jetzt sich darauf einigt, dass es Sprache nicht eins und alles ist und nicht die einzige Möglichkeit zur Integration ist, sollen wir sozusagen überlegen, welche Möglichkeiten geben könnte, damit die Menschen, die auch die Sprache nicht beherrschen, trotzdem Zugang bekommen. Und unter anderem zum Beispiel in der alltäglichen Arbeit in der Carga stelle ich fest, dass viele Menschen zum Beispiel sehr gerne Führerschein machen würden. Aber die können keinen Führerschein machen, weil die Sprache noch nicht so weit sind. Das wäre zum Beispiel eine Maßnahme, die man überlegen könnte, in den verschiedenen Sprachen Führerscheinmöglichkeiten anzubieten. Oder. Es gibt diverse Beispiele, die man in der Richtung sozusagen, ich meine, Stadt Hannover, muss ich sagen, zum Glück hat sich, was die Mehrsprachigkeit angeht und so, hat sich sehr viel entwickelt. Es ist überhaupt nicht zu vergleichen wie vor 20 Jahren. Überall sieht man bei den Automaten, bei den Fahrkartenautomaten und. Das ist schon Änderung da, aber es ist alles noch nicht so ganz durchdacht. Und das wäre dann jetzt als eine weitere Überlegung, dass es an dieser Stelle dann noch weiter überlegt wird, wie kann man die Möglichkeiten schaffen, dass es dann nicht nur allein eine Sprache liegt. Vielen Dank.
Weil, also eine Reihe
hinten zu machen, bitte
eher als die Lehrer. Bitte kurz den Namen sagen.
Also ich bin der Rabbi Usa, okay. Vom afrikanischen Universitätsfrau. Ja, ich wollte nur sagen, dass es viele, also Flüchtlinge sind, es war traumatisiert, also die haben so den Fluss auch erlebt. Ich kenne Frauen, die können nachts nicht schlafen, weil die Kinder kommen alles zurück. Und dann, aber sie wirklich bitte, man kann nicht sagen, die können nicht schnell lernen, aber die haben eine gewisse andere Sorge. Ja. Und sie sollten bitte noch mit Hilfe des Markus, wie wir es nicht. Also, das ist so diese Traumatisierung, weil das ist sehr schlimm, was sie erlebt haben. Und das ist, wenn man sagt, dass die, haben, die wollen nicht lernen und so, aber die haben eine gewisse andere Sorge. Das ist, was ist das? Jetzt hat es.
Ich wollte eigentlich nur noch hinzufügen, dass als das mit den Gastarbeitern, also die erste Einwanderungswelle, die es hier gegeben hat, da ist es in der Tat so gewesen, da gab es, das hört man auch immer wieder als Kritik, da gab es keine Sprachkurse, da gab es überhaupt gar keine Angebote, nichts und gar nichts. Und insofern ist es natürlich gut, dass spätestens seit 2015 Gelder in die Hand genommen werden, um diese Sprachkurse zu finanzieren. Und das andere, Ferry, also meiner Meinung nach ist gerade beim Führerschein schon länger so, dass du das mehrsprachig machen kannst. Ja, und auch Englisch und Französisch. Also ich glaube, da ist es gerade tatsächlich so, dass es weniger gäbe, ist noch. Ja. Und zum Teil schon länger. Ja. Also insofern, es gibt immer schon auch Ansätze, die man positiv bewerten kann. Und das ist ja auch ein Punkt, wie man an sowas rangehen kann. Weil da gibt man zum Teil den Leuten ein Jahr Zeit, dass sie dann auch vielleicht ihren Führerschein aus dem Heimatland anerkannt bekommen, die Sprache lernen können oder dann eben in einer anderen Sprache den Führerschein machen können. Das sind Ansätze, die kann man woanders vielleicht auch machen. Jetzt bin ich aber fertig.
Dafür haben wir noch eine Meldung. Ich mache mal kurz dazwischen. Und es sind noch mehrere Meldungen. Dann spare ich mir das. Okay, dann machen Sie erstmal.
Sie können erstmal.
Ja?
Ja. Ja, ich wollte das Umsetzungsproblem ansprechen. Das ist ja alles ganz schön und gut. Also Hannover ist stolz, dass also über 170 Nationen hier vertreten sind. Also ich weiß nicht, wie viele Sprachen das dann sind. Nicht, also wahrscheinlich nicht 170 Sprachen, sondern weiß ich nicht, 40, 50 vielleicht. Oder noch mehr. Ich meine, wie will man denn dann das umsetzen, wenn man also die Herkunftssprachen gleichsetzt mit dem Deutschen? Nicht, also da müssten wir an den Schulen und weiß ich nicht, im öffentlichen Leben also jetzt also immer mit einem Katalog von 40, 50 Sprachen rumrennen, weil wir dann also sagen, also Deutsch soll es ja nicht sein, das ist ja Herrschaftssprache, kulturelle Herrschaftssprache. Also unterhalten wir uns jetzt also in Israeli oder bei Afrika kommt noch dazu, dass die einzelnen Staaten, Nigeria hat 40 Sprachen innerhalb eines Landes. Wie will man denn da so sortieren? Nicht, also es kommt ja auf die Gewichtung drauf an, um die kommt man ja nicht herum. Und dann kann man ja eigentlich nur sagen, also man zieht diese Fremdsprachen nach vorne, wo die größte Beteiligung der Einwanderer ist. Also früher waren es also Kurden und Türken und jetzt ist es ja sehr stark Arabisch. Nicht, aber dann würden die Perser, die Iraner sagen, ja, und was ist mit Farsi? Das sind dann also aber bedeuten weniger Einwanderer, wollen wir also Farsi auch dazu nehmen. Und da sehe ich nicht also eine Form von einer gerechten Umsetzung.
Okay, ich würde gerne, es gab noch eine Meldung da, nur ganz kurz, irgendwo da auf dieser Seite, genau, mehrere Meldungen. Ich würde ganz kurz dazwischen, ich bin möglicherweise missverstanden worden, so ist das mit der Kommunikation. Mir geht es um eine Haltung, nämlich es geht nicht darum, dass wir zu jeder Zeit, in jedem Moment, auch hier im Raum haben wir wahrscheinlich möglicherweise jetzt kleine Sprachmittlungen, das weiß ich nicht. Es geht mir nicht darum, dass wir permanent in jeder Situation einen Katalog haben müssen. Das ist so ähnlich wie, wie eine inklusive Haltung nicht bedeutet, dass wir in jedem Raum jedes Assistenzmittel und jedes Unterstützungsmittel haben, sondern es ist eine Frage von Haltung und Anerkennung, nämlich anzuerkennen, mit wem habe ich es gerade zu tun. Sie haben und wir und die Kontexte, in denen ich arbeite, auch pädagogisch arbeite, da sind es häufig Kontakte, die nicht ganz kurz sind, sondern die länger sind und wo man dann herausfindet, wie bekommen wir es denn hin. Und die Anerkennung im Sinne von, wir müssen erstmal herausfinden, wie kommunizieren wir, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und da ist es überspitzt gesagt, egal mit welcher Sprache ich es zu tun habe, es ist unsere gemeinsame Aufgabe herauszufinden, wie können wir denn kommunizieren. Das wäre mir nochmal ganz wichtig. Mir geht es um die Haltung dahinter. Das ist die eine Ebene. Und dann würde ich gerne das, was Feri gesagt hatte, was sind die Lösungsansätze, nochmal darauf hinweisen, auf diese letzten drei Punkte. Mir, das ist ganz witzig, ich habe in der Vorbereitung überlegt, ich war angesprochen worden für diesen Vortrag, als ich einen Vortrag gehalten hatte, in dem ich Sprache in den Mittelpunkt stellte und dachte, okay, Sie wollten heute nicht Sprache, Sie wollten Erwachsenenbildung, aber jetzt merke ich doch, Sprache ist das zentrale Thema, ist ja auch kein Wunder in unserer Gesellschaft. Aber ich möchte nochmal auf diese drei Punkte hinweisen und nämlich das, was Migranten-Selbstorganisationen tun können. Empowern, Community empowern, scheint mir ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der bereits passiert, der aber sozusagen an Strukturen noch ausgebaut werden kann. Interessensvertretung sein, da sind Sie beneidenswert unterwegs. Aber das verbunden mit Empowerment und Mentoring, nämlich genau das auch zu übersetzen, auch in Verwaltung, in Schule, in Kita, wo auch immer Sie zu tun haben, das zu übersetzen, wenn es zu Hindernissen kommt, am Bildungsweg zu bleiben, wenn es zu Hindernissen kommt, regelmäßig morgens irgendwo zu erscheinen, genau da auch zu übersetzen, woran das möglicherweise liegen kann. Das scheint mir eine ganz wichtige Rolle zu sein, die Migrantenorganisationen übernehmen können. Und nämlich da Sprachrohr zu sein für die Selbstorganisation, für ihre Community. Vielen Aber Dank. Es waren noch Meldungen Vielen hier. Dank.
Die nächste Frage kann ich schon vergeben, danach nachhin.
Mein Name ist Iris Faller. Ich arbeite täglich mit diesen sogenannten neuen Flüchtlingen zusammen. Und aus meinem Erfahrungsschatz, den ich tagtäglich habe, ist, dass es ganz wichtig ist, dass die Sprache so weit da sein müsste, dass ich weiß, was ich unterschreibe. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig. Denn ich habe oft Menschen vor mir sitzen, die irgendwelche Verträge unterschrieben haben, die, wo sie nicht wissen, was sie getan haben. Und gerade bei der Wohnungssuche ist das ganz wichtig, weil die großen Wohnungsunternehmen, die unterschreiben lassen, was immer geht. Ja. Und da kommen sie öfter in große Probleme, die sie dann finanziell auch nicht mehr leisten können. Und von daher bin ich sehr bei Petra. Sprache ist im Augenblick doch das Wichtigste. Und wenn ich beim ersten Mal die Prüfung nicht bestanden habe, ich kann sie wiederholen, es wird vom BAMF bewilligt, Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die schießen Stunden nach, da gibt es immer Mittel und Wege, auch wenn es ein bisschen länger dauert.
Vielen Dank. Bitte drei Reihen weiter nach hinten gehen.
Ja, mein Name ist Tanja Samarini, ich bin Sozialarbeiter. Aber vom Beruf her Soziologe, wir streiten gerne über immer Begrifflichkeiten. Vielleicht der Begriff, also aus soziallinguistischer Ebene, die Sprache als Medium der Kommunikation alleine, es war etwas zu wenig ausgeschränkt. Es ist mehr als nur Zeug für Kommunikation. Es ist viel mehr die Sprache, erstens. Zweitens, die Menschen, ich spreche von Flüchtlingen, die... Das sind starke Menschen, die 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 Kilometer hinter sich gelassen haben und hier angekommen, es zeigt, wie sie stark sind. Aber auf dem Weg haben sie viele Probleme begegnet. Diese Probleme haben von Stabilität der Persönlichkeit etwas verloren. Und statt diese Sprache und unbedingt die Sprache schnell zu lernen, soll die Stadt, es ist auch eine Forderung für Stabilität der Persönlichkeit dieser Menschen, ein Projekt, Konzept schaffen. Wir haben vor 5 Jahren also aus ehrenamtlicher auf ehrenamtlicher Seite gemacht mit einem Pastor und einem Psychotherapeut. Da haben wir mit so ungefähr 30, 40 Leute, die aus Afrika und also Asien, Kurdistan, Irak, Syrien und sowas gemacht. Und da finde ich, glaube ich, statt darüber zu viel zu diskutieren und immer auf diesen Dunkelpunkt immer zu spucken, eine Kerze zu entzünden. Und wichtig ist, dass man wirklich ein Konzept für diese Menschen hat, damit dass sie die Sprache lernen. Also ein Prozess, Lernprozess, da lernen sie, wenn die Stabilität der Persönlichkeit da ist, dann lernen sie die Sprache auch schnell. Die sind nicht dumme Menschen. Es gibt Akademiker, es gibt viele aus Syrien, wenn ich sage, da waren mehr als 30%, die gekommen sind, Akademiker. Und die haben schnell gelernt. Es gibt viele Ärzte und das zeigt, wie sie gut sind. Aber sie haben die Möglichkeit nicht gehabt, behandelt zu werden. Das ist wichtig, glaube ich.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Also da steht kurz was dranhängen. Wir haben im Rahmen eines Projekt für Geflüchtete im Braunschweig, ein Projekt, das übrigens hier noch in Hannover auch läuft, in Samenfahrt, Stärkung der aktiven Migrantenorganisation der Flüchtlingsarbeit. Im selben Rahmen haben wir uns auch mit dem Thema beschäftigt, wie geht man mit Menschen um, die schwere Zeiten hinter sich haben. Also zum Vergleich, wenn ein Mensch Zeuge von einem Verkehrsunfall, schwerer Verkehrsunfall gewesen ist, das dauert vielleicht nur ein paar Sekunden, aber dieser Mensch unbehandelt kann auch davon schon sogenannte posttraumatische Symptome mitnehmen. Wir stellen die uns vor, Menschen, die über Jahre hinweg unterdrückt worden waren, die gesehen haben, wie ihre unmittelbare Verwandten oder ihre Eltern so umgebracht worden sind, die zu Fuß unter widrigen Umständen bis hierher es geschafft haben. Man fragt sich kaum, wie geht es diesen Menschen innerlich? Das heißt, ich halte das auch für einen schwerwiegenden Fehler mit weitreichenden Folgen, wenn man den Eindruck erweckt, es geht nur um die Wirtschaftlichkeitsaspekte. Schnell schulen, schnell die Sprache lernen und dann ab in die Produktion. Das wird sich später schwer rechnen. Daher sollten wir auch als NSOs in unserer Arbeit mit Geflüchteten uns überlegen, ob wir nicht fachkompetente Leute heranholen, die ein bisschen abtasten, wie geht es diesen Menschen, innerlich erstmal, auch parallel zu der Spracherwerb. Den Spracherwerb halte ich auch für wichtig, allerdings ist nicht der Schlüssel aller Probleme. Ja? Wir werden auch mit Rücksicht auf die Zeit in 5 Minuten diese schöne Diskussionsrunde beenden müssen, damit wir noch dazu kommen, den Workshop zu gehen. Das war eine Dokumentation hier vorhin. Wir einmal hier und dann nach hinten. Mikrofon bitte an. So, drei. Mikrofon ist hier. Und danach ist das.
Ihr Vortrag war zur Erwachsenenbildung. Ich möchte da nicht mehr auf Sprache reduziert werden. Bei Problematik in der Lernfähigkeit habe ich nicht mehr geflüchtet. Und da ist ein Appell, reduziere die Menschen, die das sind, nicht auf Wörterflüchtlinge. Selbst in den anderen Familien sind Menschen, die wegen Familiengewalt, wegen Traumatisierung bei der Neuangehörigen gewesen sind, auch Schwierigkeiten haben, die Sprache zu lernen. Und ich denke, man müsste sich eher Konzepte machen, was machen wir für eine Weiterbildung der Menschen, die Voraussetzungen schaffen. Und das sind zum Beispiel auch große Probleme mit der Weiterbildung von Psychologen. Dieses Land braucht sie und es gibt unheimliche Hemmnisse, dass diese Menschen überhaupt ins Studium kommen. In der Bildung oder Ausbildung von Menschen, die diese Anliegen unterstützen sollen, macht Deutschland selber irgendwie Ausschussmechanismen. Und da müssen Voraussetzungen ausgewählt werden und damit wir alle an der Bildung teilnehmen dürfen, das habe ich dir nicht versprochen. Deswegen machen Sie weiter mit Ihrem Vortrag, reduzieren wir uns nicht auf Sprache, nach der Sprache gibt es etwas mehr, damit wir einfach in der Gesellschaft arbeiten können.
Vielen Dank. Bitte das Mikrofon drei Reihen weiter auf der anderen Seite reichen. Danke.
Ja, ich würde gerne noch einen Punkt.
Bitte stellen Sie sich kurz vor.
Ja, mein Name ist Christina Bütel. Ich bin vom Bildungsverein, einem Erwachsenenbildungsträger hier in Hannover. Also ich denke, das, was an ganz vielen Stellen durchkommt, ist, und wo ich auch das Gefühl habe, da müssen wir vor allem dran arbeiten, das ist das Thema Geduld. Also ich glaube, wir nehmen uns für alles, egal ob es das Deutschlernen, ob es das Zusammenwachsen, das sich kennenlernen und darauf zu gucken, wo sind die Probleme der einzelnen Leute und wo muss man wirklich dran ansetzen, dass wir uns da in den verschiedensten Feldern einfach viel, viel zu wenig Zeit für uns nehmen. Wir setzen, egal ob junge Menschen oder Erwachsene, unter Druck, die deutsche Sprache in einem bestimmten Zeitablauf zu lernen. Und wenn sie da drin nicht funktionieren, gibt es nochmal einen Nachschlag, aber letztendlich irgendwann ist einfach die Anforderung, jetzt musst du es geschafft haben. Und du musst so schnell wie möglich in eine Ausbildung. Das wollen viele auch. Das ist ja auch so, dass der Druck nicht nur von der deutschen Aufnahmegesellschaft stattfindet, sondern die Menschen wollen ja selber auch so schnell wie möglich an vielen Stellen Fuß fassen und wollen in die Ausbildung. Auch da müssen wir um Geduld werben, dass das manchmal eben nicht, dass es der kurze Schritt, ganz schnell irgendwo drin zu sein, auch ganz schnell wieder bedeutet, man ist wieder draußen. Und einfach an vielen Stellen für Geduld zu werben, ich glaube, da müssen wir alle dran arbeiten. Wir sind eine Gesellschaft, die unwahrscheinlich viel Bedeutung der Kommunikation über die deutsche Sprache, also sich auch viel definiert und gleichzeitig alles immer unter einem hohen Zeitdruck betreibt. Und ich glaube, diese beiden Prozesse, die behindern uns bei so einem Integrationsprozess ganz massiv.
Vielen Dank für diesen Beitrag, der sehr gut auf diesen Abschluss abschließt. Und herzlichen Dank an Sie. Ist für mich persönlich sehr bereichernd und ich werde nochmal einige Stichworte nochmal reflektieren und vielleicht kriegen Sie noch von mir eine Anfrage noch per E-Mail, Nachfrage von E-Mail. Als nächster Programmpunkt haben wir Workshops. Ich bitte folgende Personen nach vorne zu kommen, die Workshops leiten werden, damit die Leute sich gleich erkennen. Einmal Dr. Pemen Jagahareli, bitte nach vorne. Because the workshop Alphabetisierung von erwachsenen Migranten, die Migranten, Migranten und Geflüchteten. Und Elvira Rapko, der Workshop Das Konzept inklusive Deutschkurse. Akara. Christina Bödel, bekommt den Workshop. Kooperation zwischen LSU und anerkannten Bildungseinrichtungen. Und dann Kai, betreut den Workshop Integration und Deutschkurse. Also Deutsch früherer Kurse vermute ich. Ja?
Eigentlich müsste es Berufssprachkurse sein.
Okay. Sie haben jedenfalls gerade die Gelegenheit, kurz das zu erläutern, was auf uns wartet in dem Workshop.
Also im Workshop Alphabetisierung geht es darum, erstmal, dass wir ein Experiment machen und versuchen, den Teilnehmenden nahezubringen, wie schwierig es ist, alphabetisiert zu werden. Also ich sage nicht mehr darüber, aber lassen Sie mich überraschen. Zweiter Punkt ist, dass wir dann darüber diskutieren, was sind die Besonderheiten von und was sind die Schwierigkeiten bei Alphabetisierung von erwachsenen Menschen, die dann der deutschen Sprache nicht mächtig sind und auch nicht zur Schule gegangen sind in ihren Herkunftsländern. Und dann dritter Punkt sind Lösungsansätze.
Danke, und dieser Workshop findet im Raum 1 statt.
Wir gehen zusammen.
Genau. Und jetzt für Frau Elvira Kuh zum Thema das Konzept inklusive Deutschkurse.
So, vielen Dank, Christina, für den Begriff, den wir zuletzt gehört haben. Geduld. Vielen Dank allen für die Geduld, dass ihr bis zu diesem Zeitpunkt durchgehalten habt in diesen stickigen Räumen. Vielen Dank. Wir haben jetzt so viele Impulse für unseren Workshop mitgenommen. Wir brauchen Tage, um das zu bearbeiten. Ja? Die Begriffe, die wir heute alle neu definieren wollen. Ja? Deshalb sage ich, ja, wir werden über die integrative Sprachkurse bei Kaga sprechen. Ja, ich bin seit 2000 bei Kaga und dann hat unser strenger Lehrer, der heute so die 4 Komma, die 4 Minus gegeben hat, der Verwaltung. Ja. Mit ihm haben wir damals den Begriff integrative Sprachkurse eingeführt. Wir haben gesagt, die Menschen sollen sich wohlfühlen. Wir haben dann die Muttersprache anerkannt, weil wo ich mit den Sprachkursen begonnen habe, so 98, wo ich nach Deutschland gekommen bin, ja, dann war es so, ja, wir sprechen jetzt nur Deutsch, keine Muttersprache. Und dann haben wir gesagt bei Kaga, die Menschen sollen sich wohlfühlen, erst dann kommt die Sprache. Darüber wollen wir auch in unserem Workshop diskutieren und wir brauchen Wochen, bis wir das abgearbeitet haben. Und Ihnen vielen Dank für Ihre Anregung, die wir auch mitnehmen.
Danke, dieser Workshop findet im Raum 5 statt. Am besten gleich die Leute, die mit dem abschließen. Ja.